Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich bin mir ganz sicher, Sie haben Ihre ganz eigene Meinung zum Thema Atomkraft. Auch natürlich zur Frage, ob das klug war, die Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz zu nehmen. Zurzeit laufen nur noch 3 bei uns, nämlich Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Und auch die werden Ende des Jahres abgeschaltet. Der Umwelthistoriker Dr. Frank Ükötter von der University of Birmingham veröffentlicht passend dazu eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland. Warum er sein Buch Atomare Demokratie nennt, das erklärt er uns nun selbst. Herr Ükötter, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie schreiben da, Ihr Buch beschreibe eine Erfolgsgeschichte der bundesdeutschen Verhandlungsdemokratie. Wie ist das gemeint?
Ja, das ist mir sozusagen klar geworden, als ich das Buch geschrieben habe. Das war erstmal sozusagen das Ende der Geschichte, das da jetzt gewissermaßen kommt. Das fasziniert jetzt den Historiker. Aber als ich sozusagen angefangen habe, das zu studieren, dann fiel mir auf, dass der bundesdeutschen Verhandlungsdemokratie, von dem wir da reden. Und da hat sich über viele Jahre hinweg die bundesdeutsche Gesellschaft im Zusammenspiel verschiedener Kräfte ein nukleares Projekt zusammengepatchworked. Das ist die Geschichte, die ich erzähle.
Das ist ja merkwürdig, weil als Atomkraftgegner, der jahrelang vergeblich gegen den Bau der Atomkraftwerke gekämpft hat, gemeinsam mit Hunderttausenden anderen, würde ich diesen Kampf wahrscheinlich eher als demokratisches Negativbeispiel sehen. Hat sich der Staat da nicht einfach dreist über alle Bürgerbedenken hinweggesetzt?
Ja, wir sind daran gewöhnt, immer Atomkraft als eine Sache von Pro und Contra zu sehen. Das ist viel mehr. Das ist es geht um Grundfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Was ist legitimer Protest und wo sind die Grenzen des legitimen Protestes? Es geht um die Wirtschafts- und Sozialordnung, das Kartell der Großkonzerne. Und es geht eben auch um billige Energie. Und die ist für die Stabilität des Wirtschaftswunderlandes halt sehr wichtig. Das ist mir ganz wichtig, diese Vielschichtigkeit von Demokratie herauszubringen und zu schauen, dass Ebenen legitim sein musste und funktionieren musste.
Billige Energie ist ein schönes Stichwort. Es heißt ja, wären die Betreiber damals dazu verpflichtet worden, für 1 Million Jahre auf den hochradioaktiven Müll aufzupassen, den sie verursachen, ja, oder hätten die Betreiber Versicherungspolicen zahlen müssen für den Fall eines größten anzunehmenden Unfalls, dann hätte kein Stromkonzern jemals einen dieser Reaktoren gebaut. Oder der Strom wäre unbezahlbar gewesen. Also das mit der billigen Energie war auch immer schon, ich will es jetzt nicht Lüge nennen, aber eine Chimäre, oder?
Ja, das ist mir ganz wichtig, sozusagen, dass die Atomenergie, die wir gebaut haben, eine ganz andere ist, als der man von den 50er und 60er Jahren geträumt hat. Also wenn sich von vornherein das klar gewesen wäre, dass das nur so eine von mehreren Methoden von Stromerzeugung auf fossiler Grundlage gewesen worden wäre, ich glaube, dann hätte man diese Investition niemals gemacht. Das war mal eine Zukunftstechnologie. Aber in dem Moment, in dem man anfing zu bauen, merkte man, dass das alles viel komplizierter, viel störanfälliger. Und das ist sozusagen die Geschichte, die ich jetzt lernt, wie kompliziert Atomkraft ist, aber zugleich auch lernt, dass es ein Akzeptanzproblem gibt, dass Bürger kritische Fragen stellen. Und das ist sozusagen das, was das faszinierend macht. Das sind demokratische Lernprozesse, die die gesamte Gesellschaft macht. Und was man so in den 70er, 80er Jahren liest, wie sozusagen diese Menschen miteinander reden, aufeinander reagieren und sich dann wirklich so ein Gemeinschaftsprojekt entwickelt. Das, was dann in den 80er Jahren gebaut wird, das ist dann sozusagen ein überschaubares Projekt, nicht überdimensioniert. Es geht keine Firma pleite, es geht auch nie Versorgungsprobleme und es gibt ein hohes Sicherheitsniveau. Das alles ist nicht selbstverständlich und das hätte die Atomwirtschaft alleine nie und nimmer hinbekommen.
Aber war das nicht von vornherein Verflechtung von Staat und Wirtschaft gegen den Bürger, dem ja niemals gesagt wurde, wer die wahren Kosten der Atomkraft zu tragen hat, nämlich wir und das noch über die nächsten 100.000 Jahre?
Das ist genau das, was ich beschreibe. Das ist ein Projekt sozusagen der Deutschland AG, dieses Kartell von Großkonzernen plus Staat, die sozusagen das machen, was doch vernünftig ist. Das eingefangen zu haben, sozusagen in jahrelanger demokratischer Kleinarbeit, diese Geschichte zu erzählen, das ist eine Geschichte, die wir sozusagen, für die wir auch kein Bild haben. Das meine ich durchaus wörtlich. Ich meine, wir leben ja in Zeiten, in denen sich das kollektive Gedächtnis in einem visuellen Gedächtnis auflöst. Was das macht mit Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang kämpfen, die Gegenexpertise entwickeln und sozusagen die demokratische Kleinarbeit machen. Wir haben immer sozusagen diese Bilder von den großen Demonstrationen vor Augen. Die sind wichtig, die sind ein Stachel. Aber dieser Stachel hätte halt nicht gewirkt, wenn es nicht eine Menge Menschen gegeben hätte, die immer wieder geredet hätten, verhandelt hätten, sich eingebracht hätten. Die Bundesrepublik ist halt sozusagen keine Mediendemokratie, sondern im Kern eine Verhandlungsdemokratie, wo viele Menschen ständig miteinander reden müssen. Und dieses, dafür haben wir sozusagen kein Bild, aber man kann sozusagen das vielleicht beschreiben. Das ist sozusagen auch das, was ich in meinem Buch versuche, mit den Mitteln des Buches etwas zu beschreiben, was man mit Bildern nicht einfangen kann.
Ich komme aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont, da steht das AKW Grohnde. Ich konnte vom Kinderzimmer aus die Kühltürme sehen. Silvester wurde es abgeschaltet. Jetzt träumen manche davon, es in der Russland-Krise wieder hochzufahren, weil wir mehr Energie brauchen. Aber ich lese bei Ihnen, die Rückkehr zur Atomkraft ist auch für Sie nicht mehr vorstellbar. Warum?
Ja, ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden, wie kompliziert, wie anfällig und wie anspruchsvoll Atomenergie ist. Das stellen sich manche Leute so aus wie eine Kaffeemaschine, die man einfach ein paar Jahre länger laufen lassen kann. Das ist ein riesiger Apparat, da hängen Karrieren dran, Investitionen, Sicherheitsroutinen. Was für eine Herausforderung das ist für den Organismus einer Demokratie, das hoffe ich mit meinem Buch mal klarzumachen. Und deswegen sollte man dann nicht sozusagen glauben, man könnte da einfach mal sowas länger laufen lassen. Das ist schon sehr kompliziert und man geht da gewissermaßen auch ein faustisches Bündnis ein. Wenn man diesen Apparat erstmal aufs Gleis setzt, den wieder einzufangen, das hat in der Bundesrepublik 40 Jahre gedauert. Und das war sozusagen eine sehr anstrengende Übung. So diese Leichtfertigkeit, mit der heutzutage über Atomkraft geredet wird, finde ich vor dem Hintergrund der Geschichte ein bisschen verstörend.
Andere Länder wie Frankreich oder auch Großbritannien setzen nach wie vor auf Atomstrom und auch die Europäische Union hat gerade die Kernkraft als nachhaltig eingestuft. Sind die alle irregeleitet?
Sie improvisieren vor sich hin. Ich glaube, wir werden den Atomkonsens in den nächsten Jahren so richtig zu schätzen wissen, dass das ein klarer Fahrplan war, dass der auch klar umgesetzt wurde. Das, was die anderen Länder da machen, ist im Grunde genommen so ein ständiges vor sich hin wursteln mit kurzen Verlängerungen. Das ist sicherheitstechnisch nicht ohne Brisanz, wie gefährlich alte Reaktoren sind. Das lernen wir gerade erst im Realversuch. Es ist auch kurzsichtig, weil dadurch die Investition in das Neue, die neuen erneuerbaren Energiesysteme blockiert wird. Also es ging beim Atomausstieg nicht nur um die Gefahren der Atomkraft, sondern immer auch um Investitionssicherheit.
Also Merkels Atomausstieg vom März 2011, war das richtig Ihrer Ansicht nach?
Vor allem hat Frau Merkel sehr viel Glück, dass sie damit in Erinnerung ist. Davor war sie 2 Jahrzehnte lang ein Störfaktor erster Güte. Wahrscheinlich die letzte Politikerin, die wirklich an die Atomkraft geglaubt hat. Aber all das ist sozusagen nach Fukushima nicht mehr in Vergessenheit. Ich meine, das ist sozusagen das Spannende. Die Lernkurven sind ziemlich steil in den 70er, 80er Jahren. Danach wird das eher so ein Ritual, so ein Stück Kulturkampf, in dem auch Frau Merkel sozusagen eifrig für die Atomkraft mitgestritten hat. Dass sie jetzt sozusagen als jene gilt, die der Atomkraft den Todesstoß gegeben hat, stimmt am Ende, spricht auch für eine Politikerin, wenn sie lernfähig ist und ein Irrtum eingesteht. Aber das sollte gerade beim Historiker sozusagen immer sozusagen Teil der Geschichte sein, dass sie da sozusagen vorher 2 Jahrzehnte lang geirrlichtet hat.
Atomare Demokratie, eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland, so heißt das neue Sachbuch des Umwelthistorikers Frank Ükötter von der Birmingham University. Herr Ükötter, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.